gab's Jesus deinen Sohn. Hab Dank von Herzen, Herr, hab Dank, du Heiliger, hab Dank.
Ich
Es gibt keinen Ort, wo ich lieber bin, als in deinem liebenden Arm. In deinem liebenden Arm. Halte mich fest, ganz nah bei dir. Du nennst mich ganz dein. Es gibt keinen Ort, wo ich lieber wäre, als in deinem liebenden Arm. In deinem liebenden Arm. Halte mich fest, ganz nah bei dir. Du nennst mich ganz dein. Es gibt keinen Ort, wo ich lieber wäre, als in deinem liebenden Arm. In deinem liebenden Arm. Halte mich fest, ganz nah bei dir. In deinem Arm. Es gibt keinen Ort. Es gibt keinen Ort.
Ja, danke Jasmin für die Leitung des Lobpreises. Ich möchte kurz jetzt einfach nur fragen, hat irgendwer ein Zeugnis, das er teilen möchte, wo der Herr einfach gut war diese Woche, was sie irgendwas erlebt haben?
Ja, ich möchte mich bedanken, dass wir uns immer alle Tag treffen, jetzt schon 5 Uhr bei Skype, und da haben wir immer ein Frühgebet haben, und da kommen wir immer, ja, sagen wir mal 3, einmal 5, und da legen wir dir das alles hin, Herr, und du führst uns und leitest uns da ganz wunderbar und zeigst uns auf, für wen ein Gebet ganz dringend ist, und auch für uns selber, dass wir uns erkennen und dass du uns aufzeigst, wo wir gefehlt haben, und dass du uns erkennen lässt, dass wir Buße tun und dir danken, Herr, und dich loben und preisen für deine Barmherzigkeit, die du ja uns allen erweist. Und dafür danke ich dir, Herr, und es ist so wunderbar, dass wir uns immer wieder treffen, und es ist immer was Neues, und du überraschst uns immer, Herr. Halleluja. Du bist ein Gott, der gut ist. Amen. Halleluja.
Also jetzt im Lobpreis hat der Herr mir was aufzeigen. Wir haben gestern eine Panik gehabt und sind, es war nichts Tragisches, es war nur Gaudi nachher, gell? Wir waren unterwegs zu einem Footballspiel und sind zurückgefahren und haben eine Panik gehabt. Ne? Dann hat sie das ausgezogen und ich bin ungefähr um 4 ins Bett gekommen und um 4, halb 5 Uhr mal geschlafen. Ne? Und ich wollte wirklich nicht kommen, weil ein paar Stunden Schlaf ist für mich einfach zu wenig. Ne? Und dann weckt meine Frau mich auf und sagt, dass die Jasmin meine Unterstützung braucht. Und obwohl ich fast nicht gekommen bin aus dem Bett, bin doch aufgestanden und hergefahren. Ne? Und das hat mir gezeigt, dass ich als der normale Vater, ne, alles mobilisiere, wenn mein Kind mich braucht. Ne? Aber man fast wirklich nicht kann. Ne? Und dass der Herr mir sagt, wie er da steht und ständig einfach alles gibt, damit wir das kriegen, was wir brauchen und so. Er ist ein viel liebender Vater als ich. Ne? Und darum möchte ich sagen, dass, danke Herr für alles, was du tust, und ja, dass du ja noch intensiver da bist als wie ich für uns, und dass er immer da ist für uns. Ne? Das hat er mir vorher im Lobpreis so stark gesagt. Danke, Herr.
In Sprüche 18, Vers 16 steht: Das Geschenk des Menschen macht ihm Raum und verschafft ihm Zutritt zu den Großen, in der Elberfelder Übersetzung. Ja, und wir, was gibt es Größeres als Gott? Und wir treten jetzt eben ein, wir haben durch den Lobpreis schon eben einen Eintritt gehabt in die Gegenwart Gottes, und wir wollen auch jetzt ein Geschenk bringen, wenn wir eintreten in die Gegenwart Gottes, die auch in seinem Wort und in der Lehre zu finden ist. Und so fordere ich jeden auf, der sich geleitet führt, eben ein Opfer zu geben, einfach vorzukommen und es zu geben. Es gibt ein Zettel mit einem Kugelschreiber, wenn man was nicht hat, was man geben möchte. Auch online kann man dann überweisen. Und wenn wir ein Opfer bringen, dann kriegen wir viel mehr zurück. Das ist wie wenn man zu einem Fest geht und man bringt ein bisschen eine Kleinigkeit mit, aber man kriegt viel mehr zurück von Gott. Gott belohnt es. Und so, danke Herr, dass du gut bist, und ich fordere jeden auf, das kurz zu bringen. danke für das Opfer. Danke, dass du jeden segnest, der etwas gegeben hat. Danke, dass du in deinem Wort sagst, dass du zurückgibst. Zehnfach, hundertfach die Ernte, Herr, wenn wir was sehen. Herr, danke, dass das eine Saat ist in deinem Königreich und Herr, dass du das Geld verwendest, dass wir dein Reich bauen können, Herr. Dass wir weiterhin einfach deinen Namen, Herr, verkünden können in dieser Stadt, Herr. Danke, Herr. Amen.
Ja, und so dürfen wir dich bitten, lieber Gerhard, dass du uns jetzt über das Gebet referierst, predigst heute. Amen.
Ja, ich wurde von der Elisabeth gebeten, über Gebet zu sprechen. Ich glaube, die meisten kennen mich. Ich komme aus einer Gemeinde, die heißt Exousia-Gemeinde. Walter kennt noch die Anfänge, gell? So ziemlich, von langer, langer Zeit. Und im Lauf der Jahre, ich kann wirklich sagen, im Lauf der Jahre, ich bin jetzt 74, im Lauf der Jahre habe ich gelernt zu beten und bin noch immer sehr ausbaufähig. Gibt immer noch Luft nach oben. Das ist mir ganz klar. Und ich weiß nicht, wie lange ihr gewohnt seid, ein Wort. Es gibt, ein Prediger hat einmal in der USA gesagt, eine Predigt oder ein Wort soll so sein wie der Frauenrock. Lang genug, dass alles abdeckt und kurz genug, dass interessant ist. Also ich hoffe, es gelingt mir in diesem Sinne. Gut. Bevor ich bete, möchte ich, Vater, im Namen Jesu Christi, binde ich alle Kräfte, die gegen das Sprechen deines Wortes kommen und gegen das Hören deines Wortes. Und im Namen Jesu Christi löse ich los, die Salbung des Heiligen Geistes zu sprechen und zu hören. Denn kein Wort kehrt leer zurück, das von dir kommt. Amen. Gut. Wir haben heute gehört in einem Lied, da ist gegangen, über Gott ist mächtig. Und was ich sehr stark am Herzen habe, für mich, aber auch für viele und für alle eigentlich, dass auch Gott mächtig in uns und durch uns ist. Ja, Gott ist mächtig. Er ist das Haupt, aber wir sind der Leib. Und wir gehören zusammen. Und das Haupt ist wichtig, aber der Leib ist genauso wichtig, weil die Sphäre der Erde ist die Sphäre des Menschen. Und das sind wir. Das ist sein Leib. Das ist die Ekklesia, die Herausgerufene. Ja. Und eigentlich kann man sagen, das Wesen des Gebets hat Jesus ganz einfach dargelegt im Vater Unser. Wir haben es in Matthäus 6 hören wir es und in Lukas 11 kommt es vor. Matthäus 6 ist das erste Mal, ein bisschen ausführlicher bringt er das. Und dann dürften die Jünger gesagt haben, super, super, ja, haben alle mitgeschrieben. Und dann ist sicher in Vergessenheit geraten. Und das erkennen wir auch. Wir haben manchmal Initiativen, wo wir beten und dann versandet das Gebet irgendwie. Irgendwas geht zu Boden. Es gelingt nicht immer, dass man dranbleibt. Ja. Und darum hat er in Lukas 11, hören wir viel später, nachdem, es ist interessanter, weil es vorher schickt Jesus die 12 aus, mit großer Autorität, Vollmacht, ja, die Macht Gottes durch Menschen. Dann schickt er die 72 aus mit Macht. Und nachdem das geschehen ist, kommt einer der Jünger zu ihm und sagt, Herr, lehre uns beten, wie Johannes, der Täufer, seine Jünger beten lernen. Das hat aber Jesus nicht gemacht. Und er hat begonnen mit Vater unser. Denn Johannes, der Täufer, konnte den Vater nicht kennen. So. Jesus kannte den Vater. Aber Johannes der Täufer, für den war noch dieser Gott mit Ehrfurcht, den man kaum aussprechen konnte oder überhaupt nicht aussprechen durfte, das war ganz eine andere Dimension. Aber Jesus kannte den Vater. Und jedes Gebet beginnt mit dem Vater. Weil der Vater gibt uns Identität. Jeder, wie du gesagt hast, ein Vater gibt seinen Kindern Identität. Und der Vater im Himmel gibt uns die Identität in Christus Jesus, wer wir sind. Und darum beginnt das Gebet mit Vater unser, geheiligt werde dein Name. Aber dann geht es gleich weiter. Dass dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und da kommt die Macht, die Vollmacht des Gebetes. Und dieser wichtige Punkt. Dann würde ich auch sagen, ich kenne zwei wesentliche Richtungen des Gebetes. Das meiste, was ich kenne, ist das Gebet, mich, segne mich, Herr. Bitte, 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 ich habe eine Not. Ich brauche das, ich brauche dies, bitte, ist okay. Im Volksmund sagt man, Not lehrt beten. Und Gott lässt sehr oft eine Not zu, damit wir überhaupt zu ihm rufen. Es beten die Buddhisten, es beten die Moslems, es beten die Christen, es beten, machen wir Leute, die im letzten Augenblick eine Not haben und schreien auch, was sie gar nicht wissen, was, oh, ich brauche Hilfe. Also viele Leute haben an und für sich so ein Keim des Gebetes im Herzen. Ja? Und das ist okay, Gott ist barmherzig. Und ich habe da eine Schriftstelle, habe ich herausgefunden, das drückt aus, dass wir immer wieder Not haben und Gott ist nicht dagegen, wenn wir für unsere Bedürfnisse beten. Das ist in Ordnung. Wir brauchen da kein schlechtes Gewissen haben und so weiter. Und er sagt sogar, da gibt es eine Stelle in Philippa, Kapitel 4, Vers 6, wo er sagt eigentlich die richtige Herzenshaltung, sorget euch um nichts, Nummer 1. Mhm. Sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagen vor Gott kund werden. Also wir sollen das vor Gott hintragen. Und wer eine Mama ist oder ein Papa und hat kleine Kinder, was machen sie? Mami, Mami, ich will das und so weiter. Und die Weisheit der Eltern lässt zu, dass er mal wieder Ja sagt oder Nein, oder sagt, warte ein bisschen. Und, aber er sagt eben diese Haltung, dass wir das hintragen. Es geht um Folgendes, dass der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahrt eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Um das geht es eigentlich. Weil wenn wir das selber nur da oben bewegen, unser Problem, und wird es immer ärger, die Leute werden völlig verwirrt und Angst kommt auf, aber er sagt, dass die Herzen bewahrt bleiben, weil wir sind seine Kinder und ein Papa, der Autorität hat, eine Mama, der übermittelt den Kindern etwas, wo der Friede kommt zu den Kindern, weil der Papa da ist. Und so ist dieses Gebet etwas, was uns etwas schenkt, etwas gibt, dass der Friede Gottes in uns bleibt, dass die Beziehung zum Vater bleibt. Und wir nicht weglaufen ins nächste Zimmer und glauben, der Papa ist nicht mehr da oder die Mama ist nicht mehr da. Kinder haben manchmal so Verhalten. Wenn du nur ums Eck bist, fangen sie zum Weinen an, weil für sie bist du nicht mehr da. Und viele Christen sind Babys und die verhalten sich so. Und Gott ist barmherzig. Gott ist vollkommen und wird sich nicht ändern. Wir müssen uns ändern. Aber auf der anderen Seite ist Jesus unser Hohepriester und hat gelitten, wie wir gelitten haben. Er ist barmherzig, er kennt unsere Versuchungen. Er kennt unsere Nöte, unsere Schwachheiten und setzt sich ein für uns und ist barmherzig. Also das sind zwei, das ist wie ein Big Mac. Ja? Oben ist ein Semmel, unten ist ein Semmel und dazwischen ist auch noch was. Ja? Aber Gott hilft uns, dass wir hinkommen in diese Fülle, weil Gott wird nicht nachlassen. Aber es geht darum, welches Gebet möchte Gott wirklich? Wo hat er den Schwerpunkt? Was sucht er am allermeisten? Er sucht das Gebet, das mit Vollmacht was hervorbringt? Sein Reich. Das möchte er. Er möchte haben, dass sein Reich hervorkommt, dass sein Wille geschieht. Erst hier, dann in unseren Ehen, dann in den Familien, dann in den geistlichen Familien, ich sage immer geistliche Familie, Gemeinden, im Leib Christi zum Beispiel, in der Stadt, und dann geht es weiter in einer Region, in einer Nation, in einem Kontinent und so weiter. Das ist das Ziel Gottes, dein Reich komme. Und dazu ist Jesus auch gekommen, damit das Reich Gottes hervorkommt. Und dort hängen wir oft. Wenn wir ehrlich sind, dort hängen wir oft. Und die Frage ist, wir wollen aber hinein. Weil sonst wären wir heute nicht einmal da. Wenn uns das egal wäre, würde man nicht sagen. Ich sage nicht, das ist kein Gottesdienst, das ist eine Versammlung. Gottesdienst ist, wenn wir unsere Leiber hingeben, also ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das heißt, dieser Leib gehört nicht mehr mir. Meine Hände gehören den Herrn, meine Füße gehören den Herrn. Der Chinese Watchman Nee hat einmal ein super Beispiel gebracht. Ich weiß nicht, ob Watchman Nee bekannt ist, für vielen schon. Ein sehr, wie so ein apostolischer Dienst gewesen in China, ist schon gestorben, war 20 Jahre im Gefängnis. Und er hat einmal ein Beispiel gebracht. Ein Bruder reist mit der Eisenbahn und da sitzen drei andere im Abteil und die spielen ein Kartenspiel. Ich weiß nicht, beim Schnapsen braucht man drei, vier, ich weiß nicht wie viel. Vier? Okay, also nehmen wir, das war ein Kartenspiel, wo vier nötig waren. Und ich habe gesagt, lieber Herr, wir wollen Karten spielen, spielst du mit uns mit? Ich sage, nein, ich kann nicht, weil ich habe meine Hände nicht mit. Dann spinnst du hast doch zwei Hände. Na, die gehören nicht mir, hat er gesagt. Die gehören dem Herrn. Und das ist ein schönes, einfaches Beispiel, was das heißt, mein Leib gehört dem Herrn. Mein Leib gehört dem Herrn. Es ist sein Eigentum dafür, der er alles bezahlt, er hat uns gekauft dafür. Ja? Gut. Und mir geht es so sehr, dass die Gebet in Vollmacht. Und das Wort Vollmacht heißt im Griechischen Dynamis. Da haben wir Dynamit, Dynamik, Dynamo. Es gibt so viele Wörter, die von Griechischen daherkommen. Und Dynamis ist ein Vermögen, kann man auch sagen. Ich habe das Vermögen, es zu tun. Ja? Und das kann man jetzt aufteilen in zwei Teile. Manchmal wird es als Kraft übersetzt und manchmal wird es als Macht übersetzt. Kraft, immer wieder, wenn man Walter anschaut, das ist so eine Regel, haben wir den Bock, der hat Kraft. Ja? Aber Macht ist was, was größer ist. Macht ist zum Beispiel ein Polizist, der einen aufhält und sagt, der ist so klein, so zart wie ich und sagt, okay, stehen bleibt da, ja? Das ist Macht. Und Gott geht es darum, vor allem, es ist Kraft auch gut, aber die Macht ist noch besser. Ein König, der herrscht und der wirklich weiß, wer er ist, klatscht einmal in die Hände und ins Frühstück kommt oder klatscht einmal in die Hände und der wird ins Gefängnis geworfen. Und Jesus möchte, dass wir diesen Platz einnehmen. Gemäß Epheser 2, Vers 5, 6 kommt es vor, dass wir mit Jesus bereits Sitz genommen haben. Wir sind in einer Thronposition. Und die meisten Christen leben von der Sozialhilfe und betteln, oh Herr, bitte, gib mir das, gib mir das. Aber das ist das Ziel Gottes, dass wir lernen zu sitzen mit Jesus. Als Einzelne, als Gemeinden oder als Gemeinschaften, ja, wir sind die Ekklesia, wir sind eine Regierungsautorität und wir sollen geistliche Regierung, apostolische Regierung hineinbringen, in, zum Beispiel in die Stadt Graz. Ja. Weil sonst wird sich nichts ändern. Die Gemeinden wandern immer herum, wandern im Kreis, weil Regierungsautorität fehlt. Wo Regierung ist, dort kommt Ordnung. Und der Thron Gottes ist immer Ordnung, Gerechtigkeit. Das ist der Thron Gottes. Und so geht es darum, Gott möchte, dass wir diese Position einnehmen, dass wir Sitz nehmen mit Jesus Christus und mit ihm, weil er das Haupt ist. Wenn wir unsere Hand ausstrecken, streckt er seine Hand aus. Wenn wir wohin gehen, geht er wohin. Und das geht es ihm dann. Und darum möchte ich ein bisschen über Gebet für Vollmacht bringen. Ein großes Kriterium und Hindernis ist eigentlich Gehorsam. Ich denke, ja, ich bemühe mich so, ich bin so gehorsam, so gut ich kann. Okay, wir fangen immer bei Jesus Christus an. Und ich möchte euch zeigen, warum ist der Fürst dieser Welt der Fürst dieser Welt geworden? Durch Ungehorsam von Adam und Eva. So hat das begonnen. Durch Ungehorsam begann es. Und jetzt ganz kurz, durch Gehorsam ist es wieder zurückgewonnen worden. Durch wessen Gehorsam? Durch Gehorsam Jesu Christi, aber Gehorsam bis in den Tod. Und das war es, warum ihm auch der Vater eine Vollmacht gegeben hat, wenn er gebetet hat, dass Dinge passiert sind. Und Gott geht es auch bei uns so. Wenn wir in diesen Gehorsam Christi hineinkommen, immer mehr, dann wird auch die Vollmacht im Gebet zunehmen. Es war jetzt ein Artikel in der kleinen Zeitung, sie haben in der Kalau im Gefängnis entdeckt, dass einer mit einem Löffel wollte da ausbrechen und hat schon angefangen, die Wand runter zu schaben. Gell? Frage nicht, wie lange das dauert, bis du durch bist. Wann überhaupt, ja? Aber wenn ich eine Hilti habe, einen Bohrhammer, drin, 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 in kürzester Zeit bin ich da durch und habe ein Loch. Und so sehen wir den Unterschied, ob ich mit einem Löffel kratze, das heißt Gebet, oder ob ich mit der Hilti, mit dem Bohrhammer durchbreche, Gebet. Das Gebet in Vollmacht. Gott ist mächtig in uns und durch unser Gebet. Gut. Und noch einmal, warum ist Jesus? Jesus ist deshalb gekommen, weil die Sphäre der Erde ist dem Menschen gegeben worden. Das heißt, die Sphäre des Himmels ist Gottes, aber die Erde wurde dem Menschen gegeben. Und der Mensch hat Autorität. Durch Ungehorsam verlor er diese Autorität und Vollmacht. Darum ist Jesus gekommen, um die Vollmacht wieder zurückgewinnen. Und er hat es durch Gehorsam gemacht. Vom Anfang an Gehorsam, 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 und hat immer das gemacht, was der Vater gesagt hat. Darum ist es so wichtig, dass wir online sind und die Leitung des Heiligen Geistes haben. Und durch diesen Gehorsam haben wir die Möglichkeit, auch unter diesen Gehorsam zu kommen. Aber Achtung, Jesus Christus war immer unter der Autorität des Vaters. Und du kannst keine Autorität haben, wenn du nicht unter Autorität bist. Das ist ein geistliches Prinzip, ja? Ich kann mich unter den Christus in jedem von euch unterordnen. Ja? Aber ihr müsst auch darauf achten, wer ist die Autorität über euch. Dass ihr euch unter den Christus, nicht den Menschen, unter den Christus in dieser Autorität unterordnet. Und dann kommt ihr unter Autorität. Das ist ein Prinzip, das Gott so ins Leben gerufen hat. Und ich möchte jetzt etwas bringen von, das ist in, schauen wir mal, Lukas, Kapitel 7. Ihr kennt alle die Geschichte von dem Hauptmann von Kapernaum. Ich lese einmal das kurz vor und dann werden wir da in die Tiefe gehen. Lukas 7 von Vers 1 an bis Vers 9. Nachdem Jesus seine Rede vor dem Volk vollendet hatte, ging er nach Kapernaum. Ein Hauptmann aber hatte einen Knecht, der ihm lieb und wert war. Er lag todkrank. Als er aber von Jesus hörte, sandte er die Ältesten der Juden zu ihm und bat ihn zu kommen und seinen Knecht gesund zu machen. Als sie aber zu Jesus kamen, baten sie ihn sehr und sprachen: Er ist es wert, dass du die Bitte erfüllst. Denn er hat unser Volk lieb und die Synagoge hat er uns erbaut. Da ging Jesus mit ihnen. Aber als er nicht mehr fern von dem Haus war, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen: Ach, Herr oder Meister, bemühe dich nicht, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Darum habe ich auch mich selbst nicht für würdig geachtet, zu dir zu kommen, sondern sprich nur ein Wort. Und mein Knecht wird gesund. Denn ich bin ein Mensch, der unter Obrigkeit untertan ist und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er hin. Und wenn ich zu einem anderen sage, komm her, so kommt er her. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er es. Als aber Jesus das hörte, wunderte er sich über ihn, wandte sich um und sprach zu dem Volk, das ihm nachfolgte: Ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Es gibt in den Evangelien nur zwei Stellen, wo Jesus von großem Glauben spricht. Und das waren keine Juden. Das war der Hauptmann und die Syrophönizierin. Da spricht er von großem Glauben. Jesus hatte nämlich ein Problem gehabt. Die Religiosität der Juden, das war das Problem. Die Juden waren so religiös, besonders die Pharisäer, das waren das Ultimative, dass er, wir wissen wieder am Anfang in Matthäus, in Kapitel 5 zum Beispiel, da sagt jemand zuerst, was man nicht tun soll, damit man das Richtige tut, beim Fasten zum Beispiel, beim Beten, nicht so öffentlich beten und so weiter. Er sagt, ihr habt falsche Haltungen, erst muss ich euch deprogrammieren, damit das richtige Programm kommt, ja. Und so hat er bei vielen Dingen hat er am Anfang gesagt, so nicht, aber so. So nicht, aber so. Und das Problem der Juden war eigentlich die Religiosität. Und dann kommen die Heiden, ja, und denen attestiert er großen Glauben. Und jeder, der war, ich weiß nicht, war schon wer beim Militär vor euch? Du warst beim Militär, okay. Man könnte fast so sagen, ich bringe oft den Vergleich so, wenn die Christen, die durchschnittlichen Christen, weil ich so in den Gemeinden beobachte, und ich kenne viele Gemeinden in Graz, bin auch dort oft, wenn ich mir das Verhalten der Christen anschaue, wie sie die verhalten, und die werden in einer Firma, hätten sie den Job verloren. Warum? Weil sie nicht gehorsam sind. Noch stärker ist beim Militär. Beim Militär gibt es eine Kommandokette. Und es wird der Eigensinn eigentlich so, bei uns ist ja schwach, aber zum Beispiel, wenn man bei Elitetruppen ist, wird der Eigensinn, der Eigenwille der Leute mehr oder weniger gebrochen, ja, damit der Gehorsam einer Organisation und in einer Organisation hervorkommt. Und beim Militär machen es viel einen besseren Job als in den meisten Gemeinden. Nur weltlich gesehen. Weil die Leute müssen gehorchen, weil sonst gibt es Konsequenzen. Die Christen haben meist eine Freiwilligenmentalität. Ich weiß, wie ich beim Militär war, da hat es welche gegeben, wir waren verpflichtet. Also du musst den Militärdienst ablegen oder abhalten. Es hat aber einige Freiwillige auch gegeben. Nur kann ich euch eins sagen, in der Früh, wenn Tagwache war, es war Tagwache, da haben die Freiwilligen nicht sagen, oh, lass mich ein bisschen eine Stunde schlafen, gell, und so weiter. Oh, ich bin ja nur freiwillig da. Ja. Na, die mussten genauso aus dem Bett hupfen und hatten die Konsequenzen, wenn sie es nicht machten. Aber bei den Christen ist eine freiwillige Mentalität. Ja, vielleicht, wenn es mir taugt. Wenn ich es gern mache, dann mache ich es. Aber, also, die kennen wenig, dass man wirklich unter Autorität ist. Du, der, die. Aber beim Militär lernen wir das. Und dieser Hauptmann, der hat irgendwas gelernt. Der war überhaupt nicht geistig, aber er hat ein paar Sachen gehabt, die werden auch berichtet. Er hat zum Beispiel, er hat einen Knecht, den er geliebt hat. Ein Knecht, der unter ihm war. Und er hat ihn als wertvoll betrachtet. Dann steht er, die Juden haben gesagt, er liebt das Volk. Da war vor einer welteroberten Besatzungsmacht, die haben alles niedergewalzt, was nicht, was da dem nicht entsprochen hat. Da sind die Römer gekommen mit einer Brutalität, da hat es nichts gegeben. Und der hat aber ein Herz gehabt. Und er hat das Volk lieb gehabt. Er war der Besatzer eigentlich und hat das Volk dort geliebt. Hat er sogar eine Synagoge gebaut. Und die Juden haben gesagt, du, der ist wert, ja, mach was für ihn. Und dann schickt er ihm einen Knecht und sagt, du brauchst nicht kommen, sprich nur ein Wort. Der Mann hat etwas gehabt in seinem Militärtraining, wo er gewusst hat, ich bin unter Autorität des Cäsars. Und es gibt Ränge, es gibt Stufen. Und ich bin unter dieser Autorität und es ist ihm in Fleisch und Blut übergegangen. Wenn da einer was sagt, das habe ich zu tun. Und er hat was gesehen im Geist. Er hat gesagt, Jesus ist zwar kein Soldat, aber der hat Autorität im unsichtbaren Welt. Wenn der was tut, dann geschieht es. Und er hat das erkannt, er hat das praktisch verglichen mit seiner Herzenshaltung als Soldat. Er hat gesagt, ich weiß, ich bin gehorsam und darum funktioniert das System. Und der Mann ist auch gehorsam. Wenn der was sagt, funktioniert das und das passiert. Und aus dieser Haltung heraus hat er gesagt, sprich nur ein Wort. Mein Knecht wird gesund. Also diese Autorität, die Jesus getragen hat, ist aus Gehorsam gekommen. Und das hat der Hauptmann erkannt. Und Gott ist sehr dahinter, dass auch wir in diesen göttlichen Gehorsam hineinkommen. Und ich sage noch einmal, das Problem der Christen, Gott hat kein Problem mit Teufel. Der Teufel ist besiegt. Das Problem Gottes ist der Ungehorsam seines Volkes. Das ist sein Problem. Der Teufel wäre schon längst aus Graz draußen, wenn wir wirklich gehorsam sind. Wie hat Josua das Land eingenommen? Hat ein paar Richtlinien gekriegt, fürchte dich nicht. Also so wiederum, also das sind die Parameter, aber in der Mitte das Wort. Das Gesetz hat es damit geheißen. Halte das Gesetz, Tag und Nacht, sprich es, bleib dran. Das Gesetz, das Wort und nochmal das Wort. Sei gehorsam. Good morning, brother. Awaken. Okay. Also noch einmal, dieser Gehorsam ist so wichtig. Aber wir kommen, ich kann euch ehrlich sagen, wie es mir oft gegangen ist. Ich will gehorsam sein und wisst ihr, was ich entdeckt habe? Ich kann es oft nicht. Ich kann es nicht. Ich kann nur gehorsam sein durch die Gnade Gottes. Nur die Gnade Gottes. Und eines habe ich auch entdeckt, je mehr ich die Liebe Gottes empfange, umso leichter ist der Gehorsam. Mit der Peitsche kannst du jeden zwingen, mit dem Stock kannst du jeden zwingen. Aber Gott möchte eine Freiwilligkeit von uns. Gehorsam aus freien Herzen heraus. Und die Liebe Gottes, die kreiert in uns etwas, wo du sagst, ich kann ja gar nicht anders. Ich liebe diesen einen Satz aus dem Psalmen, weiß nicht welcher Psalm, wenn ich nur dich habe, frage ich nach nichts. Wir fragen nach so vielen anderen Sachen. Wenn ich nur dich habe, frage ich nach nichts. Wenn die Liebe Gottes in unser Herz kommt, magst du das so gern. Eltern, die ihre Kinder lieben, das ist eine natürliche Liebe oft da. Allerdings, was da für Opfer gebracht werden, damit die Kinder hervorkommen. Und dann sieht man die Liebe Gottes in Christus Jesus. Er hat alles gegeben und war gehorsam. Und wir können nicht gehorsam sein. Und dort kommen wir zu einem Schnittpunkt sehr oft. Wir wollen so sehr, und das funktioniert nicht, weil wir es aus eigener Kraft machen. Und das ist die Kraft der Seele. Aber Gott möchte einen Wandel im Geist. Darum sagt Jesus, wenn ihr euer Leben liebt, werdet ihr es verlieren. Das ist die Seele. Die Seele sagt, ich erfülle schon. Das ist der fleischliche Christ. Ich mag schon. Und die Schwäche des Fleisches ist, weil sie es selbst erfüllen will. Dann würde ja die Ehre Gott gehören. Aber Gott sagt, nein, ich erfülle. Und darum lasst uns manchmal ins Out rennen. Lasst uns auf Sand auflaufen. Aber mal auf die besten Absichten im Gebet haben. Oder ihr kommt zusammen, jeden Morgen beten wir. Super, danke, ist wunderbar. Aber Gott arbeitet an unseren Herzen. Und diese Herzen werden immer williger, immer mehr gehorsam, immer mehr von der Liebe Gottes bewegt. Immer tiefer geht es. Also eine Sache ist der Gehorsam, der bewirkt Vollmacht in uns, Vermögen, Kraft. Ja. Es gibt aber zweite noch, das ist eine zweite Dimension, die relativ wenig Christen noch sehen, aber die genauso für uns gültig ist. Und zwar nicht die Vollmacht der Auferstehung. Solange Jesus auf der Erde war, hat er immer wieder gesagt, dem Sohn, dem Menschensohn, er hat Vollmacht auf Erden. Und er kann die Sünden vergeben. Der Menschensohn hat Vollmacht auf Erden, darum kann er heilen. Aber wir wissen genau, dass zum Beispiel am Ende vom Matthäus-Evangelium sagt Jesus was Neues. Ich habe Vollmacht im Himmel und auf Erden. Solange Jesus auf Erden war, hat er eigentlich, würde ich sagen, einen Bodenkampf gekämpft. Er hatte Vollmacht auf Erden. So wie Adam, ohne Sünde, aber im vollkommenen Gehorsam, hat er Dämonen ausgetrieben, Kranke geheilt, befreit, Wunder getan, aber das war die Vollmacht auf Erden. Aber Jesus öffnet eine neue Dimension. Und bevor, eigentlich, Jesus war nicht allzu erfolgreich, zum Schluss hat er eine Gemeinde gehabt von 120 Leuten. Mehr war es nicht. Und er war der Sohn Gottes. Er hat Wunder getan, gewaltige Wunder, Heilungen, Brotvermehrungen, Dämonen ausgetrieben und zum Schluss hat er 120, die gehorsam sind. Aber dann ist was passiert. Es ist eine neue Dimension aufgegangen. Und die neue Dimension war Vollmacht über Himmel und Erde. Der Menschensohn, der erhöhte am Thron Gottes, der Geist ist ausgegossen worden. Und das erste Mal war ein Gebet im Obergemach. Und dieses Obergemach-Gebet war die Autorität über Himmel und Erde. Das hat Jerusalem erschüttert. Es ist was Neues gekommen. Und das war eigentlich das, was ich Luftkampf nenne. Über unsere Stadt Graz herrschen Fürsten, Herrscher in der Finsternis. Und unsere Aufgabe ist, diese Herrscher da niederzubringen und die Herrschaft Jesu Christi aufzurichten. Das ist unsere wahre Berufung. Aber die meisten sehen das nicht. Aber das ist unsere Berufung. Und mein Lieblingsvers ist Epheser 3, Vers 10, in einfachen Worten jetzt, dass jetzt, sag es einmal jetzt, das ist wichtig, jetzt, ja, now, right now, jetzt, dass jetzt durch die Gemeinde, das sind wir, die Herrschaft des Feindes dann niederkommt und die Herrschaft Jesu Christi aufgerichtet wird. Das ist unsere Berufung. In den richtigen Worten, also biblisch heißt es, dass jetzt durch die Gemeinde, den Fürsten und Gewalten, die mannigfaltige Weisheit Gottes kundgetan, demonstriert, gezeigt wird. Das ist unsere Berufung, zu herrschen mit Jesus, in Demut aber. Das ist unsere Berufung. Und das ist eine neue Dimension des Gehorsams auch. Weil Jesus war gehorsam bis in den Tod, darum hat er den Platz bekommen über allen Mächten, über allen Fürsten, Gewalten und hat den höchsten Namen bekommen, über alle Kräfte. Und er ist das Haupt und wir sind der Leib. Er kann das nicht trennen. Wir sind seine Braut. Wir sind sein Leib. Und er kann nur durch den Leib wirken. Und Gott wird rütteln und schütteln, bis dieser Leib hervorkommt. Vielleicht sind es wenige am Anfang und die haben einen hohen Preis zu zahlen. Aber er will es. Er wird nicht davon abrücken. Und die Frage ist immer, was bewirken unsere Gebete? Ich kann nicht ganz sagen, wenn etwas geschieht, dann hat es einen Grund. Und wenn etwas nicht geschieht, hat es auch einen Grund in der geistlichen Welt. Und wir müssen bereit sein, vom Heiligen Geist zu lernen, warum geschieht es nicht und warum geschieht es. Wir müssen die Prinzipien der Geisteswelt lernen, die Prinzipien Gottes, damit etwas geschieht. Sonst kratzen wir mit dem Löffel da so weiter wie der Gefangene in der Kalau, der eh nie rausgekommen wäre. Oder wir haben die Hilti. Und in kurzer Zeit sind wir durch. Ja? Und das ist ein großer Unterschied. Wir haben zum Beispiel einen Mann mit 50 Jahren in der Gemeinde gehabt. Und wir haben so gebetet, die Gemeinde hat so gebetet, er ist an Krebs gestorben. Sie konnten ihn nicht operieren, weil das war so eine zwar kein Bauchspeicheldrüsenkrebs, aber so ein Krebs neben einer Hauptschlagader, die vom Herzen geht, die konnten nicht operieren. Und wir haben gerungen. Und das ist nicht passiert, das hat einen Grund gehabt. Der ist frühzeitig, das ist nicht von Gott, das kann ich euch sagen. Und es gibt einen Weg, dass er geheilt worden wäre. Wir haben es nicht erreicht. Das ist so, wie wenn ich in ein Fitnesscenter gehe und ich möchte 100 Kilo stemmen. Das stemmt es nicht. Aber wenn ich trainiere, werde ich immer stärker. Zumindest subjektiv. Ja. Und das ist der Herr möchte haben, dass wir trainiert werden. Dass wir entschlossen sind. Und sagen, ich lass dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Ich lass dich nicht, es sei denn, du zeigst mir, was da dahinter ist. Ich möchte deine Wege gehen. Zeig mir deine Wege. Lehre mich, Herr. Lehre mich deine Pfade. Lehre mich deine Wege. Leite mich, Heiliger Geist. Das möchte Gott haben von uns. Diese Schaf am Windsegel, dieses ständig dranbleiben. Oh, ich lass dich nicht. Das gehört mir. Das ist unser Erbe. Wir sind Miterben mit Christus. Gib mir das, Herr. Ich will es haben. Oh, Gott liebt es. Gott liebt diese Haltung. Dieses Hungern und Dürsten noch mehr. Das brauchen wir. Das können wir auch nicht produzieren. Können wir nur sagen, Herr, schaffe in uns das Hungern und Dürsten. Gib uns dieses Hunger, dieses Schrei nach dir. Gib uns das, Herr. Und das, auch diese Vollmacht, diese Autorität der Auferstehung ist etwas, was wir ergreifen müssen. Wir müssen in den Gehorsam wandeln und müssen auch lernen, diese Autorität der Auferstehung zu ergreifen. Dass wir sitzen mit Jesus Christus, dass unsere Gebete eine Macht sind, eine Kraft, dass wir prophetisch hineinsprechen. Weil die Überwinder überwinden erstens durch das Blut Jesu, zweitens durch das Zeugnis Jesu Christi, und das Zeugnis Jesu Christi ist der Geist der Prophetie. Wird in Offenbarung so gesagt, das ist Offenbarung 12,11. Und später wird das Zeugnis Jesu Christi ist das Geist der Prophetie, dass wir das, was Gott spricht, spricht es in unseren Herzen und dann sprechen es wir mit unserem Mund. Und das ist die Kraft, die hinausgeht. Das ist die Kraft, wir wollen Veränderung sehen. Wenn sich die Stadt nicht verändert, dann stimmt mit Leib Christi was nicht. Wenn mein Herz sich nicht verändert, dann ist in meiner Haltung was falsch, hier Buße zu tun. Wenn eine Gemeinde sich nicht verändert, dann muss Buße getan werden. Gott liebt uns, aber wenn keine Veränderung ist, dann stimmt was nicht. Wenn ihr ein Kind habt und es ist immer nur 50 cm groß, sage ich, na super, bist halt nur 50 cm, kommst du ins Buch der Rekorde. Na, das kannst du vergessen, das ist nichts. Ja? Da stimmt was nicht, da geht ich zum Arzt und sagt, der hat Hormonstörung oder was. Und wir haben alle oft Hormonstörungen. Wir müssen wachsen, wir müssen zum Vollmaß des Leibes Christi werden. Darum braucht man die Aposteln, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten, die Lehrer. Die befähigen uns, zur Fülle des Maßes Christi, zum Vollmaß zu kommen. Dann gibt es noch eine Autorität, ich nenne sie die verdiente Autorität. Ihr kennt alle die Geschichte mit den Exorzisten, die Söhne Eskivas, die haben von Paulus gehört und von Jesus, oh, da werden Dämonen austrieben. Das probieren wir auch. Das waren sieben, waren es, ja? Also keine kleine Zahl. Sieben Söhne von einem Rabbi haben das gemacht. Dann sind sie hin zu den Dämonenbesessenen und war kein Erfolg, war ein totaler Misserfolg, ein Flop war es, gell? Ein Flop, ein totaler Flop war es, sie sind noch geschlagen worden, nackert sind sie davon gerannt. Und interessant, der Dämon antwortet und sagt, Jesus Christus kenne ich, Paulus kenne ich, aber wer seid ihr? Es gibt eine Autorität in uns, wo die Dämonen genau wissen, ob du den Preis bezahlt hast oder nicht. Sie werden dir genau dort widerstehen, wo sie dir widerstehen können, weil du nicht den Preis bezahlt hast. Weil die Kraft des Blutes und die Kraft des Kreuzes nicht in dir gewirkt ist. Das ist diese Vollmacht, die du dir aneignest. Durch Kämpfe. Das kostet aber was. Das gibt diese Zusammenprall im geistlichen Bereich. Ich weiß nicht, wie ich für die Stadt zu beten begonnen habe, vor 17 Jahren. Ich war so fertig, dass ich manchmal stundenlang nur am Bett gelegen bin. Ich habe nicht einmal aufstehen können. Heute lache ich über das. Aber ich war nicht zugerüstet. Nein. Aber der Herr wirkt in uns diese Dinge. Mit einer Berufung. Und das ist ja überhaupt der Schlüssel. Gott möchte Berufung kommen. Er möchte haben, dass wir in unsere Berufung kommen. Jeder Einzelne, jede Familie, jede Gemeinschaft, der Leib Christi muss in die Berufung kommen, damit die Stadt in die Berufung kommt. Das ist ja arg. Nehmen wir an, wie ein Kind war, habe ich einen Schulfreund gehabt, der hat Kinderlähmung gehabt. War ein großer Kerl, starke Arme, und der eine Arm war ganz dünn. Da sind wir so runtergeschlagen, da muss uns noch keine Impfung geben. Und so sind wir manchmal, wir sind funktionslos fast. Er hat immer nur so geschlenkert, so, er hat keinen Grab gehabt, hat er so gemacht. Und der Arm war gesund. Und wir müssen zur Fülle kommen, wir müssen in die Kraft kommen, dass wir was bewegen können. Wir sind hier, dass wir was bewegen können, dass die Stadt verändert wird. Und das fängt immer bei unserem Herzen an. Und auch diese verdiente Vollmacht ist ganz wichtig. Und das Letzte ist auch noch, es gibt auch eine Vollmacht in der Einheit. Drum dividiert uns dafür so ausand. Zum Beispiel das Gebet keine Kraft, wenn in einer Ehe Uneinheit ist. Dann lass den Zorn nicht untergehen. Ja? Lass die Sonne nicht untergehen bei deinem Zorn. Zorn soll schon untergehen. Ist wichtig. Warum? Es geht um Einheit. Oder in der Familie. Oder in einer geistlichen Familie, in einer größeren Gruppe, Gemeinde. Wenn keine Einheit ist, keine Kraft da. Und gerade in der Apostelgeschichte am Anfang lesen wir immer, wann die großen Durchbrüche waren. Sie waren ein Herz und eine Seele. Wumm, Erdbeben. Sie waren eins, ein Herz und eine Seele. Wumm, ist was passiert. Und das griechische Wort ist homophonedum. Das ist ein witziges Wort. Homo heißt gleich. Ja? Und phonedum heißt so, oh, mit einem Keuchen. Ich will das, ja, diese Entschlossenheit, diese totale Entschlossenheit, das steckt dahinter. Eins mit einer Entschlossenheit. Symphonio ist ein weiteres Wort, Gleichklang. Nichts ist ärger, wenn da eine Gitarre spielt und die zweite ist nicht gestimmt. Oh, ich war mal in der Türkei, vor vielen, vielen, ich glaube, ich war vor 40, 50 Jahren schon, ja. Und da war eine Militärkapelle in Antalya. Die haben jeden Tag, haben sie dort im Park, haben sie Militärmusik, westliche Militärmusik gespielt. Ich hab nie ein Musikinstrument damals schon noch können, aber die haben so falsch gespielt. Weil uns, ich habe das immer in den Ohren, wie es richtig hört. Gell? Und die haben so falsch gespielt. Das war schrecklich. Schrecklich. Dass da keiner die Ohren zuhalten. Und Gott möchte, dass wir Symphonio Gleichklang. Jedes Instrument ist abgestimmt auf das andere. Und Leute, das kann nur der Christus sein, der abgestimmt ist in uns aufeinander. Nie das Fleisch. Nie das Fleisch. Aber der Christus, der bringt Symphonio in uns hervor. Gleichklang. Und auch dort ist eine große Kraft. Und Jesus hat gesagt, wenn zwei wirklich eins werden, Symphonio, und sie bitten, dann wird es ihnen geschehen. Sind wir schon dort? Nein. Kaum. Vielleicht ab und zu. Aber dort müssen wir hin. Die Richtung stimmt. Aber wir müssen Gas geben. Weil die Welt geht zugrunde für uns. Und Gott braucht ein Leib und er erschüttert. Ich kann nicht sagen, weltweit kommt es zu einer Teilung, die Christus wirklich nachfolgen wollen oder die nur lauwarm sind. Aber Gott liebt alle, noch einmal. Und er wird jedem eine Chance geben. Jeder wird eine Chance geben und die Erschütterungen nehmen zu. Und ich möchte euch ermutigen, was ihr macht, zum Beispiel das tägliche Gebet. Nehmt es auf, wann immer, in der Früh ist nämlich am besten, da ist man auch frischer, ja. Und der Tag ist da bombardiert früh und dann bist du müde am Abend halt. Ist vom Typus auch verschieden. Aber wenn du jeden Tag eine gewisse Zeit im Gebet bist, eine Stunde, was immer, der Herr wird euch segnen. Dann möchte ich ermutigen, dass ihr zunehmt in der Vollmacht des Gebetes. Und dort, wo ihr, es gibt einen Punkt, ich weiß, wir alle, Heiligung ist was ganz was Wichtiges für uns. Aber wisst ihr, Heiligung, wir glauben immer, Gott heiligt meinen Finger, Gott heiligt mein Bein. Nein, Heiligung ist er selber. Jesus Christus ist uns gemacht zur Heiligung. Das heißt, wenn wir was wirklich in Gottes Willen machen, dann macht es der Herr durch seinen Geist in uns und durch uns. Das ist der Schlüssel. Nicht wir, er macht es. Und diesen Prozess müssen wir vorantreiben. Und dort scheiden sich die meisten Geister von willigen Christen, haben wir eh nicht so viel. Man sagt, 20% in einer Gemeinde sind willig, die restlichen sind Trittbrettfahrer. 20% geben das meiste, gell? Die restlichen ein bisschen halt. Aber wenn man, und Gott möchte, selbst wenn wir diese Willigkeit haben, er muss es machen. Und das ist eine der schwersten Dinge für uns, zu warten auf den Heiligen Geist, bis er die Ampel auf grün schaltet. Und dann macht es er. Das ist einer der schwierigsten Prozesse in uns.